Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Fast 2 Jahrzehnte lang haben Strategiefans auf der ganzen Welt auf diese Ankündigung gewartet. Auf die Rückkehr in eine Zeit, in der man wahrlich gelernt hat, was es bedeutet, ein Reich aufzubauen, zu führen und dafür zu bluten. Eine Zeit der Kreuzzüge, des Schreckens, den die Mongolen vor den Toren auslösten, der Frustration, wenn der Papst einen zum 3. Mal exkommunizierte. Eine Zeit, von der wir alle einfach nicht genug bekommen. Lange blieb der Ruf von den Schlachtfeldern, aus den Kommentarspalten und Foren unbeantwortet. Doch nun hat Creative Assembly endlich reagiert. Auf dem 25 Jahre Total War Showcase war es soweit. Total War mit Evil 3 wird Realität. Es soll die Wiedergeburt der historischen Total Wars und die ultimative mittelalterliche Strategie-Sandbox werden. Das ist kein kleines Versprechen. Das ist der Anspruch, eine Legende zu beerben. Und darüber müssen wir einfach reden in unserem heutigen GameStar Talk. Die größten Strategen der GameStar-Redaktion haben sich versammelt, um darüber zu sprechen. 3 Generationen der Total War-Experten. Er ist der Chronist der größten Schlachten, der Total War seit Beginn der Zeit begleitet. Er ist der Mann, der unsere tiefste Nostalgie verkörpert und dessen Analysen uns durch die Wirrungen der Strategiewelt führen. Begrüßt den Hüter des Goldstandards, unseren Strategie-Großmeister Michael Graf.
Oh, das ist ja zu viel der Ehre. Vielen Dank. Schön, da zu sein.
Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Das freut mich sehr.
Sie meint, dass du alt bist, Micha.
Aber sie hat es so schön gesagt.
Ja,
so lasse ich mir das gefallen.
Das stimmt.
Ihr hört schon, wir sind nicht alleine. Auch wir haben natürlich den Thronfolger, der Michael Graf auf den Strategiethron folgte, der Herrscher der digitalen Schlachtfelder und Schöpfer unzähliger Erfolgsgeschichten, heißt willkommen den Hochmeister des territorialen Imperiums, Maurice Weber.
Hallo.
Und?
Ja, sehr großmeisterliche, ja. Großmeisterliche Begrüßung.
Ja, wenn du mal Großmeister bist, weißt du, dann musst du dich auch nicht mehr scheißen drum, ob du die Leute angemessen begrüßt. Die haben dich angemessen zu begrüßen, weil du bist der Großmeister. Ja.
Da hat er recht, ehrlicherweise.
Ja. Maurice Weber for Pope.
Ey. Oh Gott, ich will nicht von Maurice exkommuniziert werden. Können wir das bitte lassen? Na gut, zu guter Letzt rufen wir den rechtmäßigen Nachfolger der Strategiedynastien in den Raum. Als Maurice in seinem unaufhaltsamen Größenwahn zu neuen digitalen Höhen aufstieg, brauchte das Redaktionskönigreich einen fähigen Verwalter, einen echten Historiker und Meister der ausschweifenden Analysen, Fabiano Uslenghi. Hallo.
Es freut mich, hier zu sein. Und ich bin gerne Verwalter neben Großmeistern und Schlachtfeldstrategen. Da ist doch Verwalter auch eine sehr, sehr ehrbare Position.
Ja, einer muss ja Arbeit machen.
Und es waren ja auch immer, es waren ja meistens die Verwalter, die dann am Ende das letzte Lachen hatten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Rein historisch ist das auf jeden Fall gar keine so schlechte Position, würde ich einfach mal behaupten. Und damit wir direkt in der richtigen Stimmung sind für einen Talk über Total War, will ich direkt einen Krieg vom Zaun brechen. Und zwar habe ich euch alle gebeten, einen Hot-Take mitzubringen. Und Micha, du darfst gerne mal mit deinem Hot-Take zu Total War anfangen.
Naja, du hast ja die dynastische Abfolge hier schon richtig skizziert. Maurice ist ja derjenige, der mir nachgefolgt ist als Tester der Total War-Spiele. Und Fabiano derjenige, der ihm nachgefolgt ist dann in der Redaktion, was Total War angeht. Und mein Take ist einfach: Als ich das Zeug getestet habe, war noch alles in Ordnung. Also ihr seid schuld. Seit ihr das macht, ist alles den Bach runtergegangen. Mit Warhammer, mit diesen ganzen Ablegern, Troy, Pharaoh. Meine Hände sind rein. Ne? Unter mir war das Königreich noch historisch, wie es sich geziemt in Total War. Und dann war nichts mehr. So, jetzt ihr.
Weiß ich jetzt nicht, war nicht auch deine Zeit noch Rome 2 zum Beispiel?
Nein, das hat Martin Deppe getestet, das kann man nachlesen, die Chroniken belegen es.
Ja, aber das war ja trotzdem noch unter deiner Fuchtel. Ich war ja da noch erst Praktikant. Ich weiß noch, wie ich, das war eine der typischen, wir brauchen einen Praktikanten für die Scheißarbeit Aufgaben, wie ich, glaube ich, ein ganzes Wochenende damit verbracht habe, dieses Heftposter für Rome 2 zusammenzubasteln. Ja. Mhm. Wo wir die ganze Weltkarte mit Sachen beschriften sollten. Mhm. Und einerseits aus heutiger Sicht absolut bizarr, dass da so viel Arbeitszeit reinfloss in eine reine Printbeilage, aber irgendwie auch cool und war irgendwie auch noch eine andere, schönere Zeit.
Ja? Das stimmt ja außerdem auch nur, wenn man Warhammer wirklich so abtut, als wäre es nicht eine Meisterleistung der Strategiekunst gewesen, diese Spiele hervorzubringen.
Ist es ja auch nicht. Wobei, das wäre mein freundlicher Hot Take gewesen. Ich finde, Warhammer war der größte Irrweg, den diese Serie je genommen hat. Subjektiv betrachtet.
Wobei ich an der Stelle dann den Ball und The Blame einfach eine Straße weiter runterkicken würde, weil zu meiner Zeit als Tester gab es zwar diesen in Anführungszeichen Irrweg schon, aber er lief noch gut. Ich habe ja getestet seit Total Warhammer 1 bis dann Three Kingdoms und habe dann gerade so abgegeben, als es mit Total Warhammer 3 anfing, wirklich kontrovers zu werden und dann Troy und Pharao kamen. Das war ja, Fabiano, dann deine Epoche. Also vielleicht ist da schon was dran.
Ja, aber dafür hattest du Thrones of Britannia und solche Sachen. Das ist nicht so, als hätten sie dich vorher schon Schabernack getrieben.
Ja, aber das war ja wenigstens noch Mittelalter.
Und diese ganzen hier garstigen Mobile und, nee, nicht Mobile, aber zumindest Browser-Ableger und Free-to-Play-Ableger Total War Arena und so. Also
stimmt, das war alles meine
Epoche. Oh Gott,
ja, absolut recht.
Oh Gott, die haben wir alle verdrängt.
Mhm. Ach, gut,
ja, stimmt.
Eine Sache, die uns, nee, ich glaube, Fabiano hat noch nicht, aber sowohl Micha als auch ich, und da musste ich jetzt wieder dran denken, als wir einen Tag vorher die Ankündigung bekamen, dass es Medieval 3 wird, wir haben alle schon Total Wars geleakt. Und zwar so oft übrigens, dass damals, als ich, ja, und das in dem Fall, wir waren tatsächlich nicht schuld, wir haben ein falsches Embargo-Datum von der PR kommuniziert bekommen, als wir den Total War Three Kingdoms Teaser, den Trailer hochgeladen haben auf GameStar.de, mhm, einen Tag bevor es revealed wurde und dann feststellten, Leute, wir haben jetzt den Artikel live geschaltet, bei Creative Assembly ist gerade nur ein ominöser, in 24 Stunden wird was revealed Countdown live gegangen. Da war uns klar, dass irgendwas schiefgelaufen sein muss. Und auf Reddit wurde das gepostet und der Top-Kommentar, ich habe dann extra nochmal geguckt jetzt, 7 Jahre alter Reddit-Thread, der Top-Kommentar ist: Persönlich bin ich ja froh, dass Creative Assembly wieder angefangen hat, Dinge über die Deutschen zu leaken. Ich habe das während der Warhammer Area etwas vermisst.
Ja.
Also, Micha, das war ja unter deiner Fuchtel noch, dass das anscheinend eine Tradition wurde.
Tatsächlich waren, ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es waren wir damals, die Total War Empire geleakt haben, weil das ja das Heftcover war. Die Ankündigung, für das sie uns extra so einen preußischen Soldaten haben malen lassen in ihrer Artwork-Abteilung. Und das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht angekündigt, weil die Heftveröffentlichung so getimed war, dass halt das auch wirklich gleichzeitig mit der Ankündigung passiert. Und dann war dieses, ich weiß nicht mehr, lag dieses Heft schon auf der Games Convention damals noch in Leipzig aus oder war es irgendwo online zu sehen? Da bin ich mir nicht sicher, aber es kann sein, dass es das damals war. Also ja, es hat große Tradition und insofern muss man sagen, Fabiano hat den Job bisher am besten gemacht eigentlich. Weil
er hat gut verwaltet.
Du hast gut verwaltet, ja.
Wenn er hätte ich Total War Pharao geleakt, hätte es wahrscheinlich eh keinen interessiert.
Ja.
Das ist absolut richtig. Das
ist leider wahr.
Du hättest jetzt höchstens bei Total War Medieval 3 die Chance gehabt, aber...
Ich hatte auch ein bisschen Angst, man ist immer ein bisschen nervös, wenn man so eine News live stellt und alles, aber ich war sowieso erstaunt, dass es echt nicht geleakt ist, also nicht mehr bei uns, aber auch nicht
das
woanders.
Das stimmt.
Das kann man, finde ich, ich meine, das ist ja vielleicht auch thematisch gar nicht der schlechteste Einstieg, weil ich fand das echt interessant. Es kursierten ja seit einer ganzen Weile so viele Leaks, was das nächste Total War wird. Und es war infolge auch dessen, hatte ich das Gefühl, also ich glaube, alle sind sich ja einigermaßen einig, dass Medieval 3 eigentlich seit Jahren so die offensichtliche Wahl ist. Mhm. Also bei jeder neuen Ankündigung von jetzt machen wir wieder eine Saga, jetzt machen wir Troy nochmal quasi, aber ohne Mythos. Immer war das Erste, was wir uns alle gedacht haben, warum denn das jetzt? Ja. Warum nicht Medieval 3? Mhm. Aber man hat den, also man, und trotzdem hat es uns jetzt komplett überrascht, weil man einerseits schon, finde ich, in diesem Gedankenmodus war, Creative Assembly checkt einfach fundamental nicht mehr, was die Leute wollen. Also die haben wirklich komplett den Touch verloren und denken sich, boah, wenn wir mit Pharao ankommen, wenn wir das Troy 2.0 machen, die Community würde es so feiern, endlich bringen wir ihnen das, was sie wollen. Und aber gleichzeitig auch, weil alles andere geleakt wurde. Also es gab ja natürlich, es gibt den Warhammer 40k, also angeblichen Leak schon seit langem. Mhm. Jetzt wissen wir ja, manches davon stimmt nicht, weil die Leaks waren seit langem, das nächste historische Total War wird ein Weltkriegs-Total War. Aus irgendeinem Grund wurde mir im Chat auch ständig gepostet, es gibt einen Gedanken, dass es ein Lego-Total War geben soll.
Was?
Der irgendwie in der Community kursierte. Ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist.
Das habe ich auch gestern im Chat von diesem Livestream gelesen, von Creative Assembly. Da wurde auch immer wieder Lego, also irgendwie.
Ja. Und Star Wars war im Raum. Mhm. Und ich glaube, waren einfach Wunschdenken und keine echten, in Anführungszeichen, Leaks. Aber auch Game of Thrones und Herr der Ringe wurde viel diskutiert. Ja. Aber bemerkenswert, dass sie vor allem in diesem Umfeld von, ich nenne es mal teilweise nicht ganz wohlgesonnenen Total War-YouTubern, die auch irgendwie teilweise gegenseitig versucht haben, sich mit Leaks zu überbieten gefühlt, dass Medieval 3 sie es wirklich geschafft haben, geheim zu halten.
Ja.
Das ist bemerkenswert. Niemand hat es kommen sehen.
Was wohl auch daran liegt, dass sie noch nicht besonders weit sind damit. Also ist ja noch extrem eine frühe Version. Man kann auch überlegen, sie haben ja gesagt, sie haben das so früh angekündigt wie noch nie, ein Total War. Wahrscheinlich, glaube ich, auch als Reaktion eben darauf, dass es sehr viel Unmut in der Community gibt. Und sie wollten da, glaube ich, ein bisschen guten Willen zeigen und sagen, ey, wir haben es auf dem Schirm. Vielleicht haben sie diese Artworks so erst eine Woche vorher gemacht. Dann so, oh, vielleicht, bevor jemand wütend wird. Weil das eine Spiel, was jetzt wirklich als nächstes kommt, jetzt noch gar nicht angekündigt wurde bei dem Showcase. Mhm. Sie haben jetzt gesagt, ja, und ganz zum Schluss haben wir noch was für euch. In 7 Tagen oder so, wenn die Game Awards
stattfinden. Die Ankündigung der Ankündigung. Ja. Das stand überall in den Kommentaren.
Das ist ja eigentlich das Nächste, also was jetzt wirklich wahrscheinlich nächstes Jahr kommen würde, würde ich vermuten.
Vermutlich, ja. Deswegen, ich hatte auch gemischte Gefühle zu dieser Ankündigung, aber am Ende will ich dann eigentlich gar nicht zu zynisch sein, weil ich finde, man kann das schon kritisieren. Es war so dieses Meme einer Spieleankündigung eigentlich. Wir haben einen Trailer ohne Gameplay und wir haben eine Ankündigung. Also eigentlich das Schlechtmöglichste einerseits, aber andererseits muss man ihn schon zugute halten, sie haben eigentlich, und das finde ich dann ein bisschen schade, das ging ein bisschen unter danach, weil Leute sich da ein bisschen aufgeregt haben drüber, sie haben eigentlich genau die 2 Sachen angekündigt, die seit Jahren jeder Total War Fan will, wenn du ihn fragst. Und das eine ist, die Warhammer Fans sagen immer, Wann Nagash, wann Endtimes? Und die Historischen sagen, wann Medieval 3? Also auf diesem Showcase kamen wirklich die 2 Sachen, die seit Jahren in jedem Reddit-Thread auf Platz 1 stehen, wenn Leute gefragt werden, was wollen sie als nächstes? Ja. Und das, finde ich, kann man ihnen auch zugutehalten. Und ich glaube, es ist genau, wie Fabiano gesagt hat, es gibt verschiedene Gründe für so eine Ankündigung. Auch zum Beispiel bei Witcher hatten Heiko und Micha damals die These, es ist auch eine Recruitment-Ankündigung. Leute sollen sich bitte bei Creative Assembly bewerben, weil sie Bock haben, Medieval zu machen.
Ja, weil sie mal wieder Bock haben, historische Spiele zu machen und nicht nur Warhammer. Ja, weil das ist ja nicht mehr das, wofür das Studio steht inzwischen.
Stimmt.
Und das andere ist, denke ich, auch wirklich einfach auch zum Teil selbst verschuldet. Sie haben sich wirklich in eine Position reinmanövriert, wo sie sich, glaube ich, nicht leisten könnten, jetzt noch 2 Jahre nichts zu sagen zum nächsten historischen Total War. Weil die Community wirklich, glaube ich, komplett auf dem Modus ist, machen die überhaupt noch historische Total Wars, die keine Sagas sind oder wie Pharao glorifizierte Sagas? Checken die noch, was wir wollen? Oder wird das nächste Ding auch wieder wir haben so in einem Land so eine kleine Epoche, wir haben uns eine entschieden, wo die Rüstung noch nicht mal erfunden war oder gerade eine frische Erfindung. Ist doch, was ihr wollt von Total War, oder? Lauter Keulenträger in Unterhosen, die sich bekämpfen. Das ist doch, was ihr wollt. Sie mussten jetzt einfach wieder raushauen, nee, Leute, wir haben es jetzt verstanden, wir machen wieder was Geiles für euch. Und sie konnten sich nicht leisten, damit, glaube ich, zu warten, bis sie fertige Gameplay-Szenen haben, weil das, und das müssen wir auch sagen, das können noch 2 bis 3 Jahre sein, mindestens.
Ja.
Aber glaubst du wirklich, dass man sozusagen die Fans verloren hätte, wenn es jetzt nicht angekündigt worden wäre, Medieval 3?
Jetzt nicht so auf den einen Schlag. Also ich glaube, wenn du einen 25-Jahre-Showcase ankündigst und da wirklich nichts zum nächsten großen historischen Total War sagst, das hätte Enttäuschung gegeben, hätte man diesen Showcase gar nicht machen können. Aber den muss man ja auch nicht machen. Hätte ja auch einfach Game Awards-Ankündigung nächstes Jahr für irgendwas Krasses gereicht. Aber ich glaube, man hätte weiterhin schleichend Fans verloren, weil das passiert schon. Also Warhammer 3 ist schon auch runtergegangen in den Userzahlen. Steam-Reviews stehen gerade die Recent, glaube ich, auch wieder bei größtenteils negativ, glaube ich, für welche Gründe auch immer. Irgendwas ist immer bei Warhammer 3 eigentlich, dass wieder monatelang wird nicht gepatcht, dass zwei Völker einfach nicht funktionieren. Und auch große YouTuber, Legend of Total War, hat jetzt gesagt, er macht kein Total War mehr. Ende des Jahres ist er raus und macht ab jetzt Paradox. Also das ist, ist ein schleichender Prozess. Es wäre, hätte jetzt nicht auf von heute auf morgen hätten sich die letzten Total War-Fans entschieden, ab jetzt bin ich kein Fan mehr. Aber was ich zum Beispiel von mir sagen kann, ich war schon aus dem Punkt raus, wo ich Total War sehr aktiv verfolgt habe. Das ist bei mir schon passiert. Und wenn mir das vor 5 Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt, bitte was? Aber es war einfach so, okay, alles, was ihr noch macht, sind DLCs für Warhammer 3. Und manche davon sind gut und manche davon sind eine Katastrophe. Ich check gar nicht mehr regelmäßig bei euch rein, was ihr macht. Da ist schon was passiert. Da hat sich was verändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da kommt nicht mehr so viel, was ich will. Die letzten 2 Total War Releases, Troy und Pharaoh, waren für mich beide Spiele, wo ich so, ich habe kurz reingespielt, beschlossen, ist nicht gut genug, dass ich da sehr viel mehr Zeit rein verbringen will und das war's dann wieder. Und Warhammer 3, also würde mich interessieren, wie es dir geht, Fabiano, weil Micha tut das ja offensichtlich eh ab. Aber ich bin inzwischen auch an dem Punkt, wo ich es nicht mehr so viel spiele, weil ich habe viel Spaß mit dem gehabt. Es ist ein tolles Spiel, aber ich brauche jetzt nicht noch 20 Völker. Dafür ist es, finde ich, nicht vielseitig und tief genug, vor allem was Kampagnenkarte angeht. So, ich habe das Gefühl, ich habe dieses Spiel gespielt, habe einige Kampagnen durchgespielt, Schlachten sind geil und so. Nagash vielleicht jetzt mal wieder, aber ich brauche jetzt nicht, okay, jetzt gibt's noch wieder einen neuen Helden für Norska. Will ich mal eine Norska-Kampagne machen? Na, also ich hab grad Anno und EU5 so, ne? Also.
Ja, geht mir auch so. Was bei Warhammer 3 ein bisschen auch daran liegt, dass es viele Lords, die jetzt kommen, für irgendwie die Chaos-Fraktionen sind. Und ich bin jetzt nicht so der Chaos-Spieler. Ich bin ja überhaupt jemand, der lieber mit, ich will die ganze Zeit gute Völker sagen, aber die sind eigentlich bei Warhammer, keiner von denen ist wirklich gut.
Also. Die Ordnungsvölker, muss man, glaube ich, bei Warhammer sagen, ja. Statt Chaos.
Ja. Genau, also alle, die zumindest nicht komplette Brandschatzung der Lande wollen, also seien es jetzt Imperium oder Zwerge oder so etwas. Das Letzte, was ich gespielt habe, wirklich ausführlich gespielt habe, waren aber doch die Chaos-Zwerge, was so ein bisschen eine Mischung ist. Und Zwerge sind einfach cool und die mochte ich. Aber seitdem kommen halt eben vor allem Helden und Lords für Chaos-Fraktionen, also reine Chaos-Fraktionen, und das finde ich nie so interessant. Nagash, ich würde gerne gegen ihn kämpfen, aber ich bin ja eh kein riesiger Fan von Nekromantie und Untoten, also wahrscheinlich die selber steuern ist jetzt nicht so meins. Aber ich liebe es ja, mit zum Beispiel Bretonia, mit irgendwelchen lappenhaften menschlichen Fraktionen den Last Stand zu haben gegen die großen Invasionsarmeen von Chaos oder Untoten. Das finde ich richtig cool. Aber ja, es ist halt, ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon 3 Jahre alt und es ist nicht so, dass ich das ganze Jahr durchgehend immer Total War spiele, auch bei den historischen schon nicht. Da spiele ich dann halt rund um den Release extrem viel und dann immer mal wieder. Aber jetzt nach 3 Jahren ist es für mich nicht ungewöhnlich, bei Warhammer 3 nicht mehr ganz so am Zahn der Zeit zu sein. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es Unruhen gibt in der Community. Man sieht es immer wieder, wie Maurice gesagt hat, große YouTuber springen ab. Die negativen Rezensionen sind ja auch immer mal hoch, mal runter, mal ein Shitstorm, der sich irgendwie entfaltet in den Steam-Reviews, auch teilweise angezettelt von großen YouTubern, die dann sagen, gibt ihnen zu verstehen, dass ihr gerade unzufrieden seid. Und dass die Spielerzahlen auch sinken, sieht man ja auch an Pharao, wie das krass einfach den Bach untergegangen ist. Also das hat ja wirklich kein Mensch gespielt, also niemand. Das hat ja schlechtere Zahlen als so manches Indie-Spiel.
Ja. Micha, wie ist denn dein aktueller Stand zu Total War? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert jetzt durch die Ankündigung von Medieval 3? Wie hast du da reagiert?
Also ich kann ja kurz erzählen, wie mich diese Ankündigung erreicht hat. Ich saß nämlich abends beim Essen mit meiner Partnerin, die Geburtstag hatte an dem Tag, also ihr Geburtstagsessen. Und ich bin jemand, der sehr viel arbeitet und selten das Handy weglegt. Und sie hat an dem Abend gesagt, wenn du jetzt aufs Handy guckst,
bringe ich dich um, so ungefähr, paraphrasiert. Und dann schreibt mir der Weber, der sowas normalerweise nie macht, schreibt mir der Weber, schau sofort in unseren internen Chat, was da steht. Und ich so, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Ich hab auch geschrieben, ich würde das sonst nie machen, aber ich habe noch geschrieben, weil Feierabend. Und dann habe ich noch nachgeschickt, es lohnt sich.
Ja, also habe ich eine Pause abgewartet, wo ich das unerfällig machen konnte.
Oh nein, was habe ich getan?
Oh Gott, und ich dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das? Medieval 3. Ja, weil es hat mich riesig, ich habe mich lange nicht mehr über eine Ankündigung gefreut, einfach weil es über die Jahre auch so ein Meme geworden ist. Man darf nicht vergessen, Medieval 2 ist jetzt 19 Jahre her. Danke, dass wir uns alle alt fühlen dürfen an dieser Stelle. Ja. Ich habe es damals ja getestet noch für GameStar. Aber man hätte nie geglaubt, dass das noch passiert, ne, über die Jahre. Deswegen hätte ich auch gesagt, wenn das geleakt wäre, hätte ich gesagt, ja klar, Medieval 3, lol. Ne, was ist es wirklich? Ne, weil welches Fantasy-Setting ziehen sie wirklich aus dem Hut? Und dann, ich habe gestern ganz kurz mit Steinwallen gechattet, liebe Grüße an der Stelle, wegen was eigentlich ganz anderem und dabei beiläufig erwähnt, dass halt Medieval 3 angekündigt wurde. Und er meinte auch, oha, die letzte Patrone für die historische Total War-Reihe. Also das ist das letzte Ding, mit dem sie noch beweisen können, dass sie historische Spiele noch machen, dass diese Serie auch noch neben den anderen Sachen, mein Warhammer war ja sehr erfolgreich für sie, dem Vernehmen nach, auch wenn man die Verkaufszahlen ein bisschen reinschaut, gehen ja Schätzungen bis zu 4 Millionen pro Spiel, die verkauft wurden, also 2 bis 4 Millionen, aber trotzdem halt ganz ordentlich für ein reines PC-Spiel. Aber das hier ist das letzte Ding, mit dem sie zeigen können, historische Spiele sind uns noch wichtig. Ne, wir lagern das auch nicht aus an unser Studio in Sofia, in Bulgarien, die ehemaligen Black Sea Studios, die ja Knights of Honor gemacht haben, also sehr fähiges Studio eigentlich. Aber es war schon immer so, wenn man hört, okay, die machen das, dann es tut mir wahnsinnig leid für dieses Team, das dort hart arbeitet an der Serie. Aber es war immer schon so ein, okay, es ist kein wichtiges Total War.
Ja, sie haben halt Troy und Pharaoh verbrochen.
Deswegen, genau, also gerade bei Pharaoh war es so ein Ding, wo wir, ich weiß noch, wie ich mit Maurice damals zusammensaß und wir da auch einen Talk drüber gemacht haben und auch so gesagt haben, das klingt eigentlich schon ganz cool, aber es klingt nicht so, als wäre es halt ein vollwertiges Ding. Ne? Mhm. Und über die Jahre weg haben wir ja immer auch wieder gesagt, es fühlt sich irgendwie so an, was sie mit den historischen Total Wars machen, als würden sie Bausteine sammeln für ein potenzielles Medieval 3, keine Ahnung, die Rekrutierungsmechanik in Thrones of Britannia und sowas, ne, wo man irgendwie gesagt hat, hey, es würde auch zu einem Medieval passen, weil es ist ja eh ein mittelalterliches Setting. Aber es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die es noch ernst meinen damit. Und jetzt ist sozusagen, wann auch immer das dann kommt, in 1, 2, 3 Jahren, ist ihre Chance zu beweisen, dass all das nicht nur irgendwie Wunschdenken war, sondern dass sie tatsächlich über die Jahre ein Fundament gebaut haben an Features, an Technologie, an auch Funktionsweise ihrer Spiele, können wir gleich noch näher drüber reden, dass ein noch geileres Medieval 3 erlaubt, als es vor ein paar Jahren hätte erscheinen können. Weil da muss ich gestern ein bisschen lachen, der Live Walter, der Creative Director, den wir ja sogar kennen, mit dem haben wir ja auch schon gepodcastet. Das heißt, den laden wir, sobald wir können, auch mal wieder ein, ja, um hier mit ihm live über Medieval zu sprechen, so richtig. Ja, weil, hey, hallo, der ist jetzt Creative Director, voll cool. Aber er hat gestern gesagt in diesem Showcase, das ist das Spiel, das wir jahrelang machen wollten. Das ist das Spiel, wegen dem ich überhaupt zu Creative Assembly gegangen bin, wo ich auch vor dem Bild, ich habe Fabiano noch geschrieben in dem Moment, ich saß vor dem Bildschirm und habe gesagt, warum macht ihr es denn da nicht?
Ja.
Also wer trifft denn da die Entscheidung und was hat dich denn davon abgehalten? Naja, wahrscheinlich die Verkaufszahlen von Warhammer haben dich davon abgehalten, und die Strategie dieser Serie in irgendeiner Form. Aber es ist halt schon ein bisschen albern, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, nach 19 Jahren machen wir endlich das Spiel, das wir eigentlich auch seit 19 Jahren schon längst hätten machen können.
Ja, und dann auch, dass es in diesem Stadion ist. Also, dass es halt so ganz am Anfang ist, Pre-Release, also dass wir so weit am Anfang sind, dass sie noch nichts zeigen können nach eben 19 Jahren, ist ehrlicherweise auch ein bisschen enttäuschend. Also ich glaube schon, dass viele Leute sich auch ein bisschen mehr gewünscht hätten. Klar ist die Ankündigung groß, aber das ist halt, dass sie nach 19 Jahren noch nichts geschafft haben, außer ein paar Artworks und diesen sehr coolen Trailer, muss ich dazu sagen, könnte ich mir vorstellen, hat auch viele Leute nicht unbedingt befriedigt, auch wenn die Ankündigung gut war. Oder wie seht ihr das?
Das, was ich sagen muss dazu, ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten schon eine Kolumne geschrieben dazu, dass ich es sehr positiv empfinde, dass wir gerade so lange auf neues Total War warten, wie noch nie. Also wirklich noch nie. Selbst nach Shogun, wo dann Medieval 1 kam, selbst das ging schneller als jetzt gerade. Und das hat mir eher Hoffnung gegeben, weil ich im Nachhinein sehr zufrieden damit bin oder hoffnungsvoll, dass diese ganzen Experimente, die wir in den letzten Jahren gesehen haben mit Troy und Pharao und auch Three Kingdoms, auch wenn da viele Sachen sehr gut sind, diese Experimente, wo sie so ein bisschen geguckt haben, wie schaffen wir es, diese Warhammer-Formel auf historische Teile zu übertragen, was immer ein bisschen schwierig war und nie 100% geklickt hat, dass sie diese Experimente nicht mit Medieval 3 gemacht haben. Weil was ich von einem Medieval 3 möchte, ist kein Warhammer in einem Mittelalter-Skin. Und wo ich dann plötzlich die ganzen Mechaniken, die jetzt die ganzen Völker haben, in Warhammer irgendwie auf Spanien übertragen wird oder auf das Heilige Römische Reich. So, ich will nicht, dass das Heilige Römische Reich jetzt das Imperium ist. Das fände ich ein bisschen schade. Ich will von einem Medieval 3 ein großes, neues, ambitioniertes, historisches Total War, was eigene Sachen macht, was, wo man merkt, da sind eigene Gedanken dahinter, so ein bisschen wie es halt auch Empire war, was ja was komplett anderes war als die Teile, die davor kamen. Und genau diesen Umbruch, den Empire gemacht hat, den erwarte ich mir jetzt ein bisschen von einem Medieval 3, dass sie halt wieder einen Bruch mit Warhammer hinkriegen. Und das braucht halt Zeit. Und das braucht gute Ideen. Und diese Zeit sollen sie sich nehmen, so viel sie dafür brauchen, um halt Medieval 3 richtig gut zu machen. Von daher bin ich gar nicht so negativ gestimmt, dass sie jetzt noch am Anfang sind. Ich freue mich eher, dass sie noch mehr Zeit haben, Ideen umzusetzen, für die sie eben die nötige Entwicklungszeit benötigen, um das auch gut zu machen.
Dieses Mal haben sie ja auch, achso, Entschuldigung, Maurice.
Also ich würde dazu auch noch aber sagen, ich stimme erstmal grundlegend zu. Also Medieval 3 muss ein neuer, großer Schritt werden. So haben sie es auch angeteasert, aber das tun sie der Fairness halber immer. Da können wir gleich noch drüber reden, was wir davon halten und was nicht. Sie sollen sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Ich denke, man kann sich aber schon darauf einigen. Ich finde, 19 Jahre ist hier der falsche Maßstab, um zu sagen, nach 19 Jahren haben sie nichts geschafft, weil in der Zeit haben sie ja viel geschafft. Also dass sie jetzt nicht parallel zu Rome 2 noch Medieval 3 gemacht haben und jetzt beschweren wir uns, dass das nicht schon da ist. Aber in den letzten Jahren sind offensichtlich Dinge hinter den Kulissen schiefgelaufen. Und wir wissen nicht, was genau, aber das ist zu lange. Weil, also nach allem, was wir eigentlich normalerweise wissen über die inneren Arbeiten bei Creative Assembly, ist ja schon so, dass Warhammer und historisch immer so parallel in Entwicklung waren. Also Three Kingdoms wurde ja auch entwickelt, während Warhammer schon am Laufen war. Das ist nicht so, dass da das Warhammer-Team hat ein Warhammer gemacht und dann ist das eine Hauptteam, das sie haben, rüber zu Three Kingdoms und Warhammer, da ist derweil nichts passiert. Und jetzt weiß man natürlich nicht, war dieses Team, ne, wurde das auf Sophia ausgelagert, auf dieses neue Studio? Oder war das Team, das derweil Hyenas gemacht hat, diesen Shooter? Ich glaube eher, das waren vielleicht die Alien Isolation Leute, die jetzt ja ein neues Alien Isolation machen. Aber jahrelang ist ja offensichtlich nichts passiert bei dem nächsten großen historischen Total War, wenn jetzt Medieval 3 erst in der Pre-Production ist. Und das passt ein bisschen zusammen mit vielleicht, es gab diesen Leak eines Weltkriegs-Total Wars. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, ob das je wirklich ein echtes Projekt war. Vielleicht war es aber eins, das gescheitert ist. Es gab auch mal zumindest alle mindestens eine vage Andeutung des nächsten Three Kingdoms. Also, dass da irgendwas, also irgendein Projekt, bin ich mir relativ sicher, ist Spekulation, muss ich für die Zuschauer sagen. Es ist meine Spekulation, aber ich finde, die Faktenlage spricht dafür, es gab da irgendein anderes Projekt, mindestens eins, das gescheitert ist, aus welchem Grund auch immer. Und das hat man irgendwie versucht aufzufangen mit, guckt mal hier, Pharao, wo ja auch die Spekulation damals war das mal eine Saga, die dann geupgradet wurde zu einem vollwertigen Total War, damit man sagen kann, wir haben ein neues, großes, historisches Total War. Wie gesagt, für sich genommen alles Spekulation, aber ich finde, es kommen genug Puzzlestücke zusammen, dass man jetzt merkt, also der Plan war wahrscheinlich mal ein anderer. Und das erklärt auch ein wenig vielleicht, warum Medieval 3 jetzt erst noch nicht so weit ist. Dazu kommt, dass sie ja diese neue Engine machen wollen, was sich ja auch Zeit kostet. Aber das wird jetzt auch nicht so sein, dass sie nach Total War Three Kingdoms, das von 2019 ist, angefangen haben, diese Engine zu machen und jetzt, 6 Jahre später, ist die fertig und jetzt können sie das nicht, also das glaube ich auch nicht. Das ist eine zu lange Zeit in der Spielentwicklung, selbst für solche tiefgehenden Sachen. Ich bin relativ sicher, irgendwas war noch in Arbeit oder in Planung, das kollabiert ist. Und Creative Assembly hatte ja allgemein sage ich mal. Ne? Das war auch nicht alles selbst verschuldet, aber zum Teil schon. Die hatten halt viele Turbulenzen in den letzten Jahren. Sie haben diesen Shooter machen wollen, Hyenas, weiß der Geier warum. Dann wurde der eingestellt. Ja, dann hat Sega, der Publisher, ist mit der Sense durch seine Strategiedivision gegangen. Also wir wissen, dass bei Relic war betroffen, die sind ja auch bei Sega, sind jetzt unabhängig. Amplitude war betroffen, die waren auch bei Sega, sind jetzt unabhängig. Creative Assembly ist noch bei Sega, wurde aber gekürzt. Mhm. Also das, die sind in einer schwierigen Lage und hatten halt dann auch wirklich ein paar richtig krasse Flops. Also Pharao, das muss ja ein Desaster finanziell gewesen sein, wenn du dir die Spielerzahlen anguckst. Die werden wirklich nur noch von Warhammer am Leben gehalten. Und das wiederum hatte auch seine Auf und Abs. Da muss ich ein bisschen noch korrigieren. Ich habe vorher den aktuellen Stand zu negativ dargestellt. Gerade steht es nicht auf größtenteils negativ. Es gab aber diese Perioden immer wieder. Und die letzte ist auch nicht so lange her. Und ich habe auch gerade nochmal geguckt, die Spielerzahlen, es sind gerade so immer so 30.000 bis 40.000 sind jetzt so gleichzeitig auf Steam. Das ist nicht schlecht, aber man muss auch bedenken, das ist so im Grunde ein erfolgreiches Paradox-Spiel. Um mal auch Total War einzuordnen, wie groß oder nicht groß es eigentlich ist. Total War ist wie ein Paradox-Spiel. Eins von den größeren, nicht Victoria 3, sondern eher so zwischen Crusader Kings und Hearts of Iron 4. Aber Creative Assembly hat halt auch nur eins davon. Die nächsten Total Wars, die haben auch noch Spielerzahlen so von jetzt 4.000 bis 5.000 gerade, aber das ist halt eher wenig. Das sind alte Fans, die noch weiterspielen. Sie haben diesen einen Titel, der noch gespielt wird auf einem erfolgreichen Strategiespielniveau.
Und ich glaube, diese Paradox-Parallele oder ein bisschen dieses Schielen auf die Paradox-Zahlen, nicht, dass man kritiklos mit Paradox umgehen müsste, da haben wir ja auch schon diverse Etappen absolviert hier bei Talk, was die alles falsch gemacht haben in letzter Zeit, aber die Strategiespiele laufen. Und wenn du dann diese Ankündigung anguckst, glaube ich auch, also ne, vieles herauslesen zu können, was danach klingt, oh, wir wollen da ein Stück von dem Kuchen abhaben. Na, wenn sie ja, du hast es ja im Einstieg schon erwähnt, Lea, wenn sie das bewerben als die ultimative mittelalterliche Strategie-Sandbox, in der man wie nie zuvor sich ins Mittelalter vertiefen kann, mit einer Kombination aus akribischer historischer Authentizität und beispielloser Spielerfreiheit, also das klingt gerade diese Betonung dieses Sandbox-Aspekts, der bei Paradox-Spielen ja wahnsinnig wichtig ist, das klingt schon so ein bisschen wie, okay, wir haben gesehen, wie gut Crusader Kings 3 gelaufen ist damals, ne, und was das für ein Hype geworden ist, natürlich auch wegen der Pandemie, ne, weil es ein guter Zeitpunkt war, aber wir müssen diesen Sandbox, schreibe die Geschichte neu und erlebe damit deine eigene Geschichte, diesen Aspekt müssen wir noch viel mehr jetzt hervorheben, weil das scheint das zu sein, was die Leute an diesen Paradox-Spielen zu mögen scheinen, was die gerade so erfolgreich macht.
Die Frage ist halt, ist das auch etwas, was dem Total War Franchise gut tut, was das Total War Franchise braucht?
Ja.
Denke ich auch.
Also ja, gut geklärt, tatsächlich ne? Ist, wenn ich, also mein Traum Medieval 3, wenn ich Weihnachtswunschzettel spielen kann, wäre tatsächlich ein Paradox-Spiel mit Total War Schlachten. In dem Extrem werden sie es nicht machen, weil ich meine, Paradox selber tut sich immer noch schwer, Paradox-Spiele zu machen ohne Total War Schlachten. Also das ist auch einfach eine große Aufgabe. Aber ich kann mir vorstellen, sie gehen mehr Schritte in diese Richtung aus mehreren Gründen. Zum einen war, finde ich, schon Three Kingdoms ein ziemlich klarer Schritt in diese Richtung. Das war noch weit weg von einem vollwertigen Paradox-Spiel. Du hast gemerkt, alles, was auf der Kampagnenkarte Tiefgang gibt, wurde ein bisschen mehr betont. Charaktere, Wirtschaft, Diplomatie, Aufbau und sowas. Das war da so gut wie noch nie in Total War. Und
hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wenn man sich diesen, es gibt einen Artikel, die Vision von Medieval 3, das klingt da schon viel durch. Da werden Sachen erwähnt, hier zum Beispiel so, stell dir London vor, 1318, der dänische König Ragnar IV. Hat den Thron bestiegen, du entscheidest dich, die Monarchie abzuschaffen und eine Liga der freien Städte von England zu erschaffen. England tritt in eine zweite Wikinger-Ära ein und deine wohlhabenden Stadtzentren werden den europäischen Handel für Jahrhunderte dominieren. Hm. Also viel davon klingt halt nach etwas, das hattest du doch in Total War bislang nicht wirklich. Ja. Du änderst komplett die Regierungsform und dominierst den Handel. Solche Dinge waren immer eher so Nebenmechaniken. Du machst halt einmal einen Handelsvertrag und dann kriegst du was? 300 Gold pro Zug oder sowas. Neben 2000, das du pro Stadt einnimmst oder was auch immer. Also viel von dem, was sie hier beschreiben, ich glaube in einem anderen Artikel, wird auch dein Imperium als ein Rollenspielcharakter beschrieben, dessen Bild du gestaltest. Also da werden Dinge erwähnt, die halt eindeutig mehr nach Paradox klingen. Und ich finde das absolut geil. Und da doch auch mal, weil ihr den Live Walter erwähnt habt, Hot Take, den ich ein bisschen mitgebracht habe, ist, Three Kingdoms war das mit Abstand beste Total War, gameplaymäßig. Hat so viel gemacht.
Okay, ja, der Gameplay-Disclaimer hinten dran war, hatte ich gerade gerettet. Ja. Ja.
Und und als ich gesehen habe, jemand, der ich glaube, er war Senior Designer bei Total War Three Kingdoms, ich bin mir nicht sicher, aber dass jemand mit Total War Three Kingdoms Erfahrung der Creative Director von Medieval 3 ist, ich habe aufgejubelt, als ich ihn da gesehen habe, weil er war zwischendurch nicht mehr bei Total War, glaube ich. War er bei Thorn Banner, den Chivalry-Leuten? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ich habe mich so gefreut, weil das ist genau, was ich gewollt hätte, dass Medieval 3 die Fortführung von Three Kingdoms ist, aber im Mittelalter und mit noch mehr in diese Richtung, weil, und das ist jetzt, damit bin ich gleich fertig, dann könnt ihr was dazu sagen, ich glaube, das ist auch, was die historischen Total Wars machen müssen, um sich noch abzugrenzen, weil sie können Warhammer nicht auf dem Schlachtfeld schlagen. Mhm. Du kannst nicht hingehen und sagen, unsere Schlachten sind cooler als Monster, Flugeinheiten, Magier, was auch immer. Da wird Warhammer immer dominieren, aber Warhammer bezahlt dafür mit Tiefgang auf der Kampagnenkarte. Und das kann, finde ich, der Vorteil der historischen Total Wars dann sein. Das kann ihre Spezialisierung sein, dass sie halt Sachen wie Diplomatie, Dynastien und sowas, die per Definition in Warhammer ja so, ja, es gibt Diplomatie, am Ende ist es Warhammer, ne? Am Ende will sich jeder töten. Das, finde ich, müssen die halt machen. Und ich hoffe, das machen sie. Und das klingt, als würden sie es machen.
Bevor Fabiano da einhaken darf, muss ich nur kurz sagen, jede Burgbelagerung in einem coolen mittelalterlichen Setting mit irgendwie Trebuchets, Rittern, Leitern, all dem, was dazugehört, ist 100-mal cooler als dieser Fantasy-Quatsch in Warhammer. Also ich brauche doch diese ganze Monster-Zauber, diesen ganzen Krimskrams, da brauche ich auch nicht. So, jetzt.
Ja, okay, jetzt wo du es. Ja, naja, es ist schon was dran. Es ist schon was dran. Aber.
Alleine schon, wenn ich überlege, damals in Medieval 2, wo die Ankündigung von Medieval 2 rauskam, und das war ja damals halt natürlich noch jetzt eine vorsinnflutliche Grafik aus heutiger Sicht, aber wie beeindruckt wir waren von diesen riesigen Burgen, die es damals schon gab. Und ja, die KI kam nicht damit zurecht und alles. Ne? Also, man färbt sich ja vieles auch ein bisschen rosarot so im Nachhinein. Also, viele Dinge, die damals auch nicht so gut funktioniert haben, aber es war beeindruckend. Mhm. Und. Ja. Wenn du überlegst, das jetzt in eine neue Engine zu heben, mit nochmal vielleicht größeren Burgen, ne, sie sagen ja, es gibt auch Havoc-Physik, die sie jetzt einbauen in diese Walker-Engine, dass Sachen so richtig auseinanderbröseln können, dass man das sogar taktisch nutzen kann, wenn es dann irgendwie Terrainveränderungen gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, und da so eine Burg zu zerlegen, da kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich dran denke, in so Total War-Schlachten.
Ja. Ja, ich glaube, genau das, was du halt sagst, historische Schlachten müssen halt über den Schaufaktor und über dieses Gefühl, dieses Mittendrin-Gefühl, müssen die halt kommen. Und der Fehler, den sie ja gemacht haben, wenn wir darüber reden, was sie neben Warhammer so fabriziert haben, das Problem wäre meistens, dass sie, ich sag mal, die historischen Konkurrenzprodukte zu Warhammer waren diese ganzen Saga-Ableger oder auch Three Kingdoms, was kein Saga-Teil ist, aber trotzdem sehr begrenzt auf eine bestimmte Region und begrenzt auf eine bestimmte Zeit. Und auch Three Kingdoms hatte das Problem, dass halt da letztlich über die ganze Kampagne lang auf den Schlachtfeldern sich dieselben Einheiten behakt haben. Weil alle Fraktionen haben auf dieselben Einheitenpools zurückgegriffen quasi, mit ein paar Abweichungen natürlich. Aber sowohl Three Kingdoms als auch Pharao als auch Troy, das waren halt immer kleine, zeitlich begrenzte Regionen, oft mit Zeiten, wo es keine Kavallerie wirklich gab und so etwas. Und jetzt im Medieval, haben sie ja selber gesagt, das wird wieder ein großes Total War, ein historisches Total War, was auf einem großen Gebiet hoffentlich spielt. Wahrscheinlich schon, weil sie schon darüber geredet haben.
Da habe ich eine Hypothese.
Im Westreich.
Das wäre jetzt meine Frage gleich. Aber
ja, genau. Sie haben schon über Königreich im Westen geredet und dann halt gesagt Frankreich und so etwas, aber auch eben Osmanen, Byzanz und so etwas. Also alles rüber in die Türkei. Kreuzzüge wird es geben. Also da müsste irgendwie auch Jerusalem drin sein. Das heißt, man hat da eine sehr viel größere Völkervarianz an der Historie gemessen, nicht an Warhammer. Und eine größere Zeitepoche, auch wenn es nicht das ganze Mittelalter ist. Es ist nicht von 500 bis 1500, es ist, glaube ich, von 11. Jahrhundert, also 1000 darum, bis 15. Jahrhundert, also 1400 rum. Das heißt, alles da in dem Rahmen. Und da ist ja trotzdem einiges passiert im Sinne von Einheitenvarianz. Und das haben sie jetzt halt wieder drin. Im Medieval kannst du auf dem Schlachtfeld mehr Einheitenvarianz abbilden als in einem Pharao oder einem Troy, wo halt die Leute, wie Maurice gesagt hat, sich in Lendenschurz mit Stöcken prügeln. Und das ist halt cool. Und das können
du
die.
Du kannst allein schon den historischen Wandel zum Schießpulver und sowas.
Ja.
Ja, solche Geschichten.
Medieval 2 hatte ja sogar, dass du nach Amerika konntest und da konntest dann mit quasi schon anfangen, Südamerika zu besiedeln und so etwas. Das war schon krass, wie viel man da eigentlich hatte früher. Und ich hoffe, dass das auch so ähnlich jetzt wieder kommt. Also man hat schon Varianz auf dem Schlachtfeld, auch bei historischen Total Wars. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich stimme Maurice bei allem zu, mehr Crusader Kings in Total War wäre fantastisch. Und alles, was sie sagen und zeigen, spielt in diese Richtung. Allein dieser Trailer, den man gesehen hat, mit den ganzen verschiedenen Gesichtern, allein, dass da ein Kind auf dem Thron sitzt, war für mich schon ein Zeichen.
Ja, korrekt.
Oh, ja. Da haben wir Stammbäume, da haben wir irgendeine Form von Erbfolge. Es kann sein, dass nach Friedrich Barbarossa plötzlich sein zweijähriger Sohn auf dem Thron sitzt oder so etwas. Und was bedeutet das für dein Volk? Und sie haben auch gesagt, es geht nicht mehr so sehr darum, in Medieval die Karte einzufärben. Und das ist halt spannend, weil dann brauchst du halt wirklich gehaltvolle Mechaniken, die es dir erlauben, Spaß zu haben, wenn du dich nur in Spanien rumtreibst und gar nicht mal jemals einen Krieg mit Frankreich anfängst oder so. Oder nach Afrika ziehst oder was weiß ich, wo du überall hin willst von Spanien aus. Und das finde ich halt richtig cool, wenn es denn funktioniert. Und wenn sie das so hinkriegen und eben auch dieser, was Maurice auch gesagt hat, die Abgrenzung zu Warhammer. Ich würde widersprechen, dass Warhammer zu wenig Tiefe auf der Kampagnenkarte hatte, weil die Stärke von Warhammer war, dass sie sehr, sehr viele einzigartige Mechaniken für jede Fraktion hatten auf der Karte. Da gab es Fraktionen, die haben irgendwie Monster gejagt, es gab Fraktionen, die haben irgendwie ihre Archen gebaut oder irgendwelche Tränke gebraut in ihren Kesseln und was weiß ich noch alles. Allein mit Korn zu spielen war auf der Kampagnenkarte was ganz anderes, als wenn ich Bretonnia gespielt habe. Also das hatten sie, finde ich, schon. Die Varianz durch die Fraktionen. Aber ja, diese vertiefende Komplexität im Bereich Handel und Wirtschaft und Thronfolge, das hoffe ich sehr, dass sie das richtig gut hinbekommen.
Im Showcase war ja die Rede von Europa und den Nachbarregionen, was ja für mich jetzt bedeuten würde, zum Beispiel Südamerika wäre da raus, würde ich jetzt nicht mehr als Nachbarregion von Europa bezeichnen. Würdet ihr euch denn wünschen, dass es eher detaillierter, zum Beispiel in den einzelnen Ländern ist und dafür aber halt vielleicht die Karte eben nicht so groß ist, oder dass ihr lieber einfach eine möglichst große Karte habt, wo ihr viel entdecken könnt?
Ich habe eine These, die aber vielleicht nicht den Leuten gefallen wird. Nämlich, ich komme aus einer Zeit, wo wir sehr skeptisch waren, wenn ein neues, richtig großes Total War angekündigt wurde. Mhm. Ne, wo sie immer, wenn sie gesagt haben, wir machen jetzt mal was richtig Großes, Ambitioniertes, du gesagt hast, ja, schon cool so, aber oh Gott, wenn das mal nicht schief geht, ne, siehe Rome 2. Weil da hast du dann irgendwann gemerkt, das Studio, und man kann es ja, wie ich vorhin zitiert habe, bei dieser Pressemeldung ein bisschen ablesen, neigte früher zu Größenwahn, den sie dann aber nicht umsetzen konnten. Und die kluge, aber vielleicht in dem Fall unbefriedigende Sache, die sie mit Warhammer gemacht haben, ist ja, dieses Spiel aufzuteilen in unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich dann in Warhammer 3 mit dieser Immortal Empires Kampagne zu einer riesigen Welt verbinden. Und genauso könnten sie aber einem Medieval 3 potenziell sagen, wir unterteilen das in mehrere Spiele oder in ein Hauptspiel und dann folgen mehrere DLCs. Also dass es DLCs geben wird, ich glaube, das ist relativ safe, weil damit verdienen sie einen Haufen Geld nochmal nach Release. Aber ne, wir machen erstmal einen Nukleus davon und dann erweitern wir bestimmte Teile der Karte der Welt fokussiert dann auch mit den dortigen Gegebenheiten. Ne? Dann gibt es halt irgendwie den Osteuropa-DLC. Dann gibt es vielleicht den Amerika-DLC. Medieval 2 am Ende konntest du ja nach Amerika rübersegeln. Dann gibt es irgendwie Nordafrika dann und, solch, und, ne, und so weiter. Es wäre für uns wahrscheinlich unbefriedigend, weil wir sagen würden, ich will halt das ganze Ding von Anfang an. Ne? Wenn sie mir ein riesiges Mittelalter, so wie es Fabiano gerade skizziert hat, wenn die mir ein riesiges Mittelalterspiel versprechen, dann will ich doch da auch überall hinreiten können mit meinen Rittern. Aber wenn sie es halt in der Tiefe und in dem Detailgrad abbilden wollen, den sie ja selber scheinbar anstreben, ne, mit auch lokalen Herausforderungen. Allein das, was Maurice gerade beschrieben hat, dass die Wikinger irgendwie England übernehmen können und dort eine eigene Regierung und so weiter, das ist ja alles eigene Mechanik für einen Fall, der in 95% aller Kampagnen überhaupt nicht auftreten wird. Und das in der Tiefe machen zu können für alle Regionen der Welt, ne, Byzanz, Heiliges Römisches Reich, wo sie auch gesagt haben, Heiliges Römisches Reich kannst du entweder den Zusammenhalt stärken oder aber den Zerfall beschleunigen, um vielleicht ein sehr frühes Deutschland irgendwie gründen zu können, wenn das auseinanderfällt und so. Das sind ja alles eigene Mechaniken und für jeden Teil der Welt so eigene Mechaniken aus dem Hut zu zaubern, das kann man machen. Aber das dann noch verbunden mit Schlachten, mit der Vielfalt auf dem Schlachtfeld, mit all den auch kleineren Fraktionen, die da noch mitmischen. Es gibt ja nicht nur England, Spanien und Frankreich, sondern dazwischen auch noch einen Haufen Flickenteppich, gerade im Heiligen Römischen Reich an kleinen Staaten. So, und das alles abzubilden, ich würde wetten, dafür nutzen sie die Kuchentaktik, ne, und teilen sich das ein bisschen auf, weil sie bei Immortal Empires und Warhammer halt auch gesehen haben, es geht. Ne, wir können so eine modulare Kampagne bauen. Jetzt ist sie sogar, jetzt seit jetzt quasi, haben sie ja gestern auch angekündigt, spielbar, egal welches Spiel oder welchen DLC du besitzt. Du kannst halt dann nur das spielen, was du hast. Aber du kannst auf die komplette Karte zugreifen, ohne alle drei Spiele besitzen zu müssen. Also vielleicht ist das ihr Ass im Ärmel oder halt auch ihr, was ist denn das Gegenteil von dem Ass im Negativ? Ihr Schrottass. Keine Ahnung. Im Ärmel, dass sie sagen, okay, Medieval 3, das ist nicht nur ein Spiel, es sind 40 Spiele.
Der Traum.
Ich würde dir, also aus pragmatischer Sicht hätte ich es auch so eingeschätzt. Und sie sind ja, glaube ich, vielleicht sind sie auch noch gar nicht so weit, dass das schon entschieden ist. Aber es gibt einen Gegenindienst. Und zwar, das ist, was sie auf ihrer eigenen, dieser Visionswebseite, was der gute Live da schreibt. Und zwar als seine Vision für Medieval 3 präsentiert er folgenden Text. Stell dir das für einen Moment vor. Das Jahr ist 1187. Du verteidigst Jerusalem gegen Saladin. Das Königreich Jerusalem obsiegt. Konstantinopel wird nie zerstört. Das byzantinische Kaiserreich fällt nie. Mhm. Mit den Byzantinern als deine Verbündeten besiegst du die Mongolen.
Das hat er nur für dich geschrieben übrigens, ne?
Ja, wirklich, wirklich. Also, er ist ein guter Mann, habe ich schon gesagt. Im Jahre 1412 disintegriert das Heilige Römische Reich in die kleinere germanische deutsche Königreiche. Als Königreich Jerusalem erhebst du dich zum Verteidiger der katholischen Kirche und Jerusalem bekommt die Hauptstadt der christlichen Welt. Der Handel mit Indien und Asien floriert. Kolumbus reist nie nach Amerika. Hier wird die ganze Welt erwähnt.
Ja, wenn das Spiel dann fertig ist, genau. 2035. Ja,
genau, das ist eben die Frage, was ist damit gemeint? Aber Spielentwickler machen sowas. Ne? Ich sage nur, es wäre mutig, wenn du diese Vision erstmal präsentierst und später kommt raus, ja, nee, du kannst jetzt noch nicht, wie ich da damals geschrieben habe, mit den Byzantinern die Mongolen besiegen, weil sind beide DLCs. Aber kann natürlich sein, Visionen ändern sich auch. Ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, erstmal festzuhalten, dass was sie uns jetzt in dem Moment wirklich so als den Leitsatz für ihre Vision beschreiben, inkludiert, ne, du kannst aus dem Heiligen Römischen Reich nach Jerusalem damit dann mit den Byzantinern zusammen die Mongolen besiegen. Und unten wird auch noch mal in einem anderen Satz wird Kairo erwähnt als Mamluk Ägypten. Hast du dich mit Venedig verbündet und verteidigst dann mit einer gemischten Armee aus Mamluken-Kavallerie und italienischen Armbrustschützen das Reich gegen die Timuriden. Das erwähnen sie auch noch. Ja. Also da ist eine Menge drin. Das Einzige, was man sagen können, es ist Teil der Vision, Kolumbus segelt nicht nach Amerika. Das ist das eine, was man vielleicht tatsächlich ausklammert ist.
Weil es Amerika nicht gibt.
Genau. Aber jetzt im ersten Schritt, wenn ich jetzt die Entwickler, so hart es klingt, beim Wort nehme,
dann ist das hier kein Versprechen, all diese Dinge sind DLC irgendwann.
Ja, nee. Mhm.
Das ist die Vision für das Spiel, wie sie uns jetzt der Creative Director präsentiert.
Das stimmt, was allerdings, ja, ich Fabian, Entschuldigung, ich hake da kurz an, was für mich ein bisschen für Michaels Idee spricht, ist, dass sie ja auch jetzt mit der neuen Warcore Engine planen, das auf Konsolen zu bringen. Und diese Größe, die wir uns jetzt erhoffen, direkt auf einem, bei einem Konsolen-Total War, glaube ich, wird unglaublich schwer, das gut umzusetzen, auch mit der neuen Engine.
Wobei sie da aber schon wussten, dass der Kommentarbereich brennen wird, wenn sie nicht den Disclaimer sofort hinterher schicken bei dieser Ankündigung, aber keine Angst, auf dem PC bleibt es das, was ihr kennt. Mhm. Dann haben sie ja sofort gesagt, weil sie müssen auf Konsole damit gehen, allein aus finanziellen Gründen. Ne? Sie können nicht Single-Plattform bleiben, wenn sie weiter wachsen und wenn sie weiter Geld verdienen wollen. Ich glaube, das ist ihnen auch von Sega auferlegt, was halt ihre wirtschaftliche Entwicklung angeht. Aber Total War muss Total War bleiben. Ja, das ist, glaube ich, weil sonst brennt die Community. Die können nicht sagen, hey, Medieval 3 wird kleiner, weil es auf Konsole kommt. Ich glaube, da würden die Leute ihnen die Türen einrennen in Horsham.
Die Frage ist halt nur, wie gesagt, wie groß machen sie es, damit es auch auf Konsolen gut funktioniert. Und da spricht die Idee, die ganze Welt zu machen, ein bisschen dagegen.
Ja.
Ich meine, potenziell gibt es bis dahin ja schon die nächste Konsolengeneration. Ne? Also das muss man auch sagen. Wenn das Spiel jetzt in früher Pre-Production ist, dann ist ja, ich meine, wann rechnen wir damit? Also sicher nicht 27, 28 wäre auch wahrscheinlich frühestens 29, oder?
Mhm.
Und bis dahin kann es schon gut eine PlayStation 6 geben. Mhm. Wenn bis dahin Leute noch Hardware produzieren und nicht alles für KI gemacht wird. Es steigen ja auch die ersten RAM-Hersteller jetzt schon aus. Anderes Thema. Fabiano, du wolltest noch Dinge sagen vorher.
Ja, jetzt war jetzt sehr viel los. Zu dem Konsolenthema. Ich bin ja vor ein paar Jahren wäre ich dann noch skeptischer gewesen bei der Konsolengeschichte als mittlerweile, weil gerade in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte erzielt wurden, wie man Strategie gut auf Konsolen umsetzen kann. Wir haben das jetzt bei Anno gesehen, hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass man Anno auf der Konsole gut spielen kann, aber es funktioniert. Der einzige Punkt, der da Leute ein bisschen ärgert, ist, dass sie halt glauben, dass das UI von Anno 117 aufgrund der Konsole nicht ganz so zugänglich ist wie früher. Aber das ist was, womit ich leben kann. Ich glaube einfach, wenn man da clever ist und gut arbeitet, kann auch ein großes, komplexes Strategiespiel auf der Konsole funktionieren. Crusader Kings 3 ist ja, glaube ich, auch auf der Konsole. Also
die mehrere Paradox-Spiele sind inzwischen da. Also viele Strategieentwickler machen das. Ehrlicherweise, ich habe null Interesse, solche Spiele auf Konsolen zu spielen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut sie sind. Aber ich höre durchaus ab und an so aus dem Chat oder sowas, das ist schon nicht schlecht, das geht schon. Und man muss ja auch sagen, Total War ist eigentlich, auch was Steuerung angeht, umsetzbarer, würde ich sagen, als manch anderes Strategiespiel, weil es ist weniger kleinteilig, als man denkt. Du steuerst ja zum Beispiel nicht wie in Age of Empires wirklich jede einzelne Einheit und es geht sehr um Sekunden, wenn du es kompetitiv spielst, sondern du hast 20 Trupps, also wenn sie dabei bleiben, aber ist jetzt so lange Zeit der Standard gewesen, und hast eine Pausefunktion. Und so eine Weltkarte, also wenn Paradox es schafft, dass Crusader Kings bedienbar ist, dann ist Total War auch bedienbar auf Konsolen.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass es ja inzwischen auch sogar Sachen gibt, wie die Switch hat irgendwie zwei so eine Art Mausfunktionen mit drin. Und ich bin tatsächlich auch, natürlich, Alarmglocken sind ein bisschen da, weil das bringt Anforderungen an Menüs rein, was noch nicht alle Entwickler gemeistert haben. Auch bei Civ 7 war ja bei vielen die Theorie, manche der Probleme der Menüführung kommen auch vom Konsolenrelease. Gleichermaßen müssen wir uns auch bewusst sein, das vergessen, finde ich, Strategiespieler gerne mal. Unser Genre ist kein florierender Selbstläufer. Es ist nicht so, Total War läuft so geil, die sollen doch einfach weiter das machen für uns und dann wird das immer so weitergehen, weil es selbstverständlich ist, dass wir das haben. Die müssen das machen und ich möchte auch, dass möglichst viele Leute diese Spiele spielen können, weil ich möchte, dass wir weiter Spiele kriegen. Also ich möchte, dass Medieval 3 gut ist und ich möchte, dass es erfolgreich ist, damit es weiter solche Spiele geben kann. Und wenn ich auch bei Anno, weißt du, wenn ich die Wahl habe zwischen wir kriegen in Zukunft weniger Anno oder ich muss mich im Launch-Monat mit ein, zwei Menükinderkrankheiten rumschlagen, weil die bösen Konsoleros mir das aufgebürdet haben, dann nehme ich Letzteres, wenn das die Verkaufszahlen von Anno so erhöht, dass bei Yves Guillemot ankommt, Anno ist eine Serie, die weiter unterstützt werden sollte, ganz pragmatisch gesagt. Und das Gleiche ist für Total War und Sega, denn wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Sega hat schon gekürzt bei Creative Assembly. Und ich glaube, ein bisschen müssen da Strategiespieler auch von ihrem hohen Ross runterkommen. Nein, die sollen einfach weiter für mich machen, wie es immer war. Die Welt hat sich leider weiter gedreht und auch Strategieentwickler müssen ein bisschen mit der Zeit gehen.
Na, da ist dein Hot Take jetzt.
Da, oh, stimmt. Ja, das ist ein Hot Take.
Alles auf Konsole, los.
Ja.
Aber es stimmt.
Ja, was ich noch ursprünglich hinten ansetzen wollte, bevor wir auf die Konsole kamen, ich sehe tatsächlich gar nicht, dass sie Medieval 3 machen wie bei Warhammer, dass sie mehrere komplette Spiele rausbringen und die dann mit einer Megakampagne vereinen. Ich glaube, das wird einfach schwer zu argumentieren, wie du das irgendwie umsetzen möchtest, weil ich glaube nicht, dass du bei einem Mittelalterspiel Südamerika als eigenständiges Spiel rausbringen kannst. Nee. Ich glaube auch nicht, dass du, ich meine, klar, der asiatische Markt ist groß und sie haben es mit Three Kingdoms gemacht, vielleicht bringen sie irgendwann den asiatischen Raum als eigenes Spiel, das könnte ich mir noch vorstellen, weil der Markt da eben da ist, aber sonst irgendwie, keine Ahnung, Afrika oder der Nahe Osten oder so sehe ich nicht als eigene Spiele. Deswegen glaube ich, dass sie da das schon so machen werden, wie Crusader Kings das halt auch macht. Also sie bringen halt vertiefende DLCs für Fraktionen, die schon da sind, weil man sie braucht. Du kannst nicht Europa abbilden und dann sagen, ja, ja, in Skandinavien wohnen aber auch Europäer, Mitteleuropäer. das geht halt nicht. Sie werden da irgendeine Form von der lokalen Kultur schon umsetzen müssen. Und das, was Maurice gesagt hat, also Wikinger-Kultur scheint da irgendwie auch schon präsent zu sein und ganz viele andere Bereiche auch. Die ganze Geschichte in Spanien mit dem der Zwischenspalt zwischen dem Christentum und den Islam, der ja da für Spannungen gesorgt hat. Das heißt, man hat schon verschiedene Bereiche und ich glaube, die werden sie dann über DLCs vertiefen. Und was Crusader Kings ja auch gemacht hat, die haben über einen DLC China und Japan ins Spiel gebracht, also ein komplett neues Gebiet auf der Erde. Und wenn Paradox das kann, dann traue ich das Creative Assembly auch zu, dass sie halt ein Südamerika über einen DLC wirklich reinbringen. Was sie jetzt auch bei Warhammer gemacht haben, wenn sie da jetzt Immortal Empires drin haben, in Warhammer 1, dann haben sie halt eine riesige Region einfach per Update in ihr fast 10 Jahre altes Spiel reingepatcht. Also ich glaube, das wird eher der Weg sein, vor allem bei Warhammer hat man ja auch gesehen, dass diese Zusammenführung von Immortal Empires, mega geil, ich liebe das, das ist eine der coolsten Kampagnen, die man spielen kann, aber all die technischen Probleme und Schwierigkeiten und Bugs, die mit jedem Patch rausgehen und dann wieder reinkommen, also jedes Mal passiert irgendwas Neues, Chaotisches bei Warhammer 3 und ich glaube, das ist auch eine Konsequenz davon, dass sie halt diese Spiele zusammengeführt haben, weil das ist halt ein Mammutprojekt, 3 Spiele über 10 Jahre zusammenzuführen. Und ich glaube, da hatten sie gemerkt, es ist ein bisschen umständlich, als wenn wir das über DLCs lösen, wobei ja auch die neue Engine jetzt wahrscheinlich helfen wird.
Also hoffentlich, ne? Das ist ja ein bisschen das Ding. Wurde schon oft versprochen. Aber ich stimme dir auch zu, sie sind ja auch bei Warhammer, ich meine, das ist ja irgendwo auch cool, aber sie sind auch so in so einer endlosen Tretmühle der Fraktions-Reworks.
Ja.
Ne, weil ständig, okay, jetzt haben wir 3 neue gebracht, jetzt wirken die Zwerge aus Teil 1 ziemlich lahm. Also manche Fraktionen von Total War Warhammer 3, die wurden ja schon mehrfach reworked inzwischen.
Ja.
Also haben schon mehrere Überarbeitungen bekommen. Aber ich glaube auch so ein bisschen, das Modell ist ja auch bei Warhammer 3, diese Fraktionsvertiefung machen sie da ja auch. Also es ist immer wieder so, dass eben genau das, ne? Jeder DLC steht im Motto von 1-2 Fraktionen, dann kriegen die ein paar neue Einheiten, einen neuen Lord, der neue Mechaniken hat. Und das kann man ja auch machen, dass dann irgendwie so der Byzanz-Vertiefungs-DLC rauskommt und dann kommt so die, was weiß ich, die komplette Varäger-Garde noch als ausgearbeitete Subfraktion im Reich, die um Macht ringt oder was weiß ich so. Ich kann mir auch vorstellen, es wird so eine Mischung aus. Es wird vielleicht schon 1-2 Weltregionen geben, die zum Start ausgeklammert werden, weil sie dann doch, also wie bei Crusader Kings, ne, China, Japan, Korea sind so ganz gute Beispiele für Regionen, die jetzt nicht so ständig, sage ich mal, mit dem mittelalterlichen Frankreich auf eine Weise interagiert haben, dass sie von Anfang an im Base-Game sein müssen. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die schwer zu verargumentieren wären, nicht drin zu haben. Zum Beispiel, du brauchst halt schon die ganze islamische Welt, sonst bringst du ein Medieval raus, in dem du am Anfang keine Kreuzzüge machen kannst. Ne? Also das, klar, kann man machen, aber sollte man vielleicht nicht. Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich so ein Mittelding. Es wird wahrscheinlich schon so 1-2 Regionen geben, die noch ausgeklammert sind, aber sie müssen eigentlich einen gewissen Grundstock bieten. Mhm. Du kannst nicht einfach nur sagen, wir haben Frankreich, England, HRI zum Start und der Rest sind dann Erweiterungs-DLC-Packs. So, das wird das,
das Spanien-Pack.
Ja, genau.
Ja, Spanien, was ist das? Also da bin ich komplett dabei. Und das andere, was mich halt auch umtreibt und wo ich gespannt bin, was genau ihre Pläne sind, ist halt, was die spielmechanische Seite dann angeht, wie viel da von Anfang an drinstecken wird, von dem, was sie schon skizziert haben, wenn sie sagen, ne, es geht ja nicht nur darum, wie führe ich mein Land und was passiert da an historischen Ereignissen und an Varianz, wie sich das weiterentwickelt, sondern sie sagen, es wird ja auch eine Rolle spielen, wie du mit Verstädterung umgehst im Mittelalter. Also da muss es Entscheidungen geben, Entwicklungspfade, die man gehen kann. Ne? Lasse ich die Leute irgendwie alle in die Stadt ziehen, versuche ich das aufs Land besser zu verteilen, damit auch noch irgendwie Nahrung angebaut wird. Keine Ahnung, ich spekuliere jetzt nur, ne? Aber das, wenn sie es so betonen, muss es ja irgendwelche Mechaniken geben, die damit zu tun haben. Sie haben gesagt, dass es eine Rolle spielen wird, wie man mit den Ständen umgeht, also Adel, Klerus, die Bauern.
Ja, da denken wir direkt an EU5 gerade, ne?
Voll. Genau, also welche, das heißt ja auch da wieder, welche Privilegien gewährst du denen, ne? So ist es in Europa Universalis 5, wie hältst du die zufrieden? Was passiert, wenn sie unzufrieden sind an Rebellion und so weiter? Aufgebote werden ausgehoben beim Militär, ne? Du ziehst die Bauern und deine deine Untertanen ein, damit sie für dich kämpfen, zumindest eine gewisse Zeit lang, ne? Statt halt Berufsheere auszubilden in irgendeiner Form. Aber weißt du, welche Folgen hat denn das, wenn man von so einer detaillierten Mechanik redet? Arbeiten die dann nicht mehr auf den Feldern? Hast du da Nahrungsprobleme? Also
wie bei Pretonia halt in Warhammer.
Ja.
Das ist genau das.
Stimmt.
Ich hab aber noch ein bisschen die Sorge, weil ich finde, Total War hat häufiger schon, was das angeht, mehr Tiefgang versprochen, als dann am Ende kam.
Genau das meine ich.
Exakt. Also,
exakt.
Ich finde, das beste Beispiel ist Rome 2, das schon am Anfang so getan hat, als würden politische Senatsintrigen hier eine wichtige Rolle spielen.
Genau.
Und da ist ja gar nichts draus geworden.
Ja, dann zum oder Launch. Der Papst in Medieval 2, das war eine gute Idee, dass du halt dem Papst genehm sein musst, damit er dich nicht exkommuniziert, damit du keinen Stress kriegst. Aber es hat auch nicht so gut funktioniert. Damals zumindest. War auch buggy
möglicherweise. Am Ende war es halt häufiger so, dass, und das ist ja auch verständlich, weil das ist ihr Alleinstellungsmerkmal, dass Total War halt doch mehr auf die Schlachten fokussiert war und dann viele der Kampagnenkartenmechaniken, die erstmal toll klangen, in der Praxis viel simpler waren und es weil es halt doch auch einfach am Ende um Map-Painting ging. Das ist auch so ein bisschen der Grund,
warum... Aber das wollen
warum,
sie ja nicht mehr.
Ja, genau, aber mal schauen, ob es halt auch stimmt. Ne? Also ja, gibt viele Sachen, die haben wir schon so oft gehört. Ne? Auch diesmal wieder, die KI kann jetzt mit so vielen Sachen umgehen und simulieren Future States und sowas. Und es gibt weniger Map-Painting und so weiter und so fort. Ja, wir haben auch schon 5-mal bei Warhammer 3 gehört, das Endgame wird jetzt spannender. Jetzt wieder übrigens mit Nagash, mal schauen. Und das ist ein bisschen ein Grund, warum ich noch ein bisschen skeptisch bin. Und warum ich auch zum Beispiel, weil Fabiano hat absolut recht mit der Aussage, so dass in Warhammer 3 eigentlich, wenn man es genau nimmt, viel Tiefgang auf der Kampagnenkarte durch vielfältige Fraktionen entsteht. Das hat für mich nur immer nicht so gewirkt, weil vieles davon in der Praxis für mich aber daran scheitert, dass die grundlegenden Mechaniken dann doch zu simpel sind in Warhammer 3. Zum Beispiel ist ja nett, dass die Hochelfen extra Diplomatie-Mechaniken haben, aber wenn die Diplomatie einfach grundlegend so simpel ist, dass du so viel Spannendes gar nicht damit machen kannst, Verbündete und Vasallen oft zur Nutzlosigkeit neigen und du am Ende eh so viel erobern willst, wie du magst, dann finde ich, ist so, okay, die Mechanik ist da, man kann sagen, sie bringt Tiefgang, aber wie viel bewirkt sie wirklich in der Praxis, dass du sie hast?
Die Mechaniken waren sehr abgeschottet bei Warhammer. Sie haben sich selten irgendwie über Fraktionsgrenzen hinaus bewegt, sondern du hast halt quasi wie so ein Talentbaum meistens gehabt und deinen eigenen Rollenspielcharakter, den du halt irgendwie entwickelt hast. Aber das war dann irrelevant für die Weltpolitik oder die Weltdiplomatie.
Genau, und es hat auch selten, finde ich, irgendwie bewirkt, dass du also es gibt Fraktionen, die sich tatsächlich grundlegend anders anfühlen, aber es hat sich irgendwie selten auf das Endergebnis ausgewirkt, dass dann doch dein Ziel einfach eben wieder das Map-Painting ist, wohingegen halt zum Beispiel bei einem Paradox-Spiel ist halt, wenn du da Venedig spielst als Handelsrepublik, ist dein Spielerlebnis wirklich ein deutlich fundamental anderes, als wenn du in Warhammer eine Diplomatie- oder wirtschaftsfokussiertere Fraktion spielst. Weil okay, Cathay hat dann halt seine paar Handelskarawanen, was so ein nettes Sub-Gimmick-Minispielchen ist, aber du fühlst dich dabei nicht wirklich, als würdest du eine Fraktion spielen, deren Win-Condition ist, den Welthandel zu dominieren, weil es das nicht ist. Mhm. Du eroberst immer noch die Welt.
Ja.
Und bei EU5 kannst du halt Venedig spielen als, ich mach das gar nicht. Ich bin neutral, ich erobere so gut wie gar nicht, aber ich nehme alles Geld der Welt ein und infiltriere alle Märkte. Und auf dem Level hatte es halt Total War nie. Es war doch am Ende immer, du hast noch ein paar Fenster, die du klickst, die ein bisschen deine Stats verändern auf deinem Weg zur, du eroberst die nächste Stadt. Also viel, nicht alle Mechaniken und manche, zum Beispiel Korn ist ein gutes Beispiel für, okay, diese Kornlawine, die du über die Karte rollen lässt mit Scarbrand, das ist ein eigenes Spielgefühl. Mhm. Das ist anders als ein Imperium, das wirklich Land aufbaut und langsam wächst. Aber ich finde, am Ende, das waren weniger, also dafür, wie viele Völker es hat, waren viele der Mechaniken doch eher so ein bisschen anderer Anstrich und nicht wirklich so, boah, das bringt ja einen völlig anderen Tiefgang rein. Hier spiele ich Kaffei und muss, boah, die Harmonie zwischen Yin und Yang, das ist ja so anders, als wenn ich das Imperium spiele. Fundamental, boah, krass. Nee, ist halt ein paar Stat-Boni, je nachdem, ob du halt welche Einheit du in deiner Armee hast, so nett.
Das, was best zu Total War passt, hat halt mal besser funktioniert. Mit Korn die Welt erobern und platt machen ist halt einfach in der DNA von dem Spiel besser verankert, als mit Cathay die Diplomatie oder den Handel voranzutreiben.
Ja, definitiv. Es heißt halt Total War.
Ja.
Ne, man darf nicht vergessen, die Serie heißt so. Und das, vielleicht abschließend, das wäre für mich die allerspannendste Frage. Wie gut wird diese Balance funktionieren zwischen der Vereinfachung, gerade auch was die Strategiekarte angeht, die sie, glaube ich, machen müssen, wenn die Schlachten ja auch noch eine Rolle spielen sollen. Also es war ja immer das Markenzeichen von Total War, da auch nicht überkomplex zu sein. Und aber gleichzeitig diesen Tiefgang, den sie ja versprechen. Auch mit den Dynastien, ne, bei Crusader Kings zum Beispiel. Ja, geht es irgendwann auch um Map-Painting oder man kann es so spielen, aber es kann auch ein großer und eigentlich sogar der beliebteste Teil des Spiels sein, einfach zu gucken, was passiert, wenn ich meine Töchter mit meinen Cousins verheirate. Und was passiert mit meiner Dynastie und was, ne,
sprich der, bitte warum für dich, ist der Michael.
König? Warum ist der König? Ja, das sind Dinge, die mich umtreiben. Sie haben ja gesagt, sogar bei ihrer Präsentation, du sollst mit den Problemen umgehen können, die echte Monarchen, irgendwie Herrscher im Mittelalter hatten. Und das da gehört halt dazu, warum ist der König von Burgund nackt bei unserem Festmahl? Was stimmt mit dem nicht?
Ja.
Aber so, und das ist halt das, was an Crusader Kings eigentlich geil ist, weil Crusader Kings hat ja keine tiefe Mechanik. Also jetzt inzwischen ein bisschen mehr durch die DLCs, aber Crusader, also jetzt schreibt es in die Kommentare, aber ich glaube, wenige Leute haben Crusader Kings 3 gespielt, weil man dachte, oh, das ist eine richtig coole Spielmechanik und viele Entwicklungspfade für meine Provinzen und sowas. Nee, der Charakterzirkus ist halt das Tolle. Ja. Und der Dynastiezirkus und die Eigenschaften der Charaktere. Und ich glaube, dieser Ankündigungstrailer, dieser Live-Action-Trailer, deutet ja zumindest darauf hin, dass das eine Rolle spielen wird mit all diesen Monarchen, mit dem Kind auf dem Thron und so weiter, dass man, die man da sieht, mit ihren Charakterzügen, ist ja auch was sie in Three Kingdoms gemacht haben, ne, mit den Herrschern und ihren eigenen Persönlichkeiten. Kannst du jetzt hier natürlich nicht eins zu eins so machen, weil das Spiel mehrere Jahrhunderte überspannt. Wahrscheinlich, Three Kingdoms ist ja kompakter, da wechselt der Herrscher dann nicht alle 3 Jahre mal, wenn die Pest vorbeiguckt. Aber da bin ich sehr gespannt, wie sie das halt vertiefen wollen, dieses Dynastiesystem, aber auch hier wieder ohne hyperkomplex zu werden. Also auch da wieder eine Balance irgendwie. Sie werden wahrscheinlich nicht komplett wie Crusader Kings werden, aber sie können sich's auch jetzt nicht mehr, nachdem sie das so angekündigt haben, erlauben zu sagen, nee, Dynastiesystem ist wie in Medieval 2, ist einfach ein Menü mit Porträts und halt 3 Eigenschaften pro Figur. Also da würde ich jetzt schon mindestens meine Töchter verheiraten können wollen.
Mindestens, mit deinen Cousins, sehr wichtig.
mit oder mit dem Herzog von Burgund, wenn er Bock hat.
Ja, also was ich noch vom Trailer sage, was sicher wichtig sein wird, ist Religion. Und der Trailer, finde ich, zeigt auch, dass es eben nicht nur auf Krieg geht, weil die Damen im Trailer hauptsächlich eben doch sagen, es gibt auch andere Wege zu gewinnen. Ja. Und ich glaube schon, dass man damit, also wenn man sich auf den Trailer bezieht, ich meine, wie gesagt, der Trailer hat kein Gameplay und sagt uns bis auf ein paar schöne Bilder noch nicht so viel wirklich über das Spiel aus, aber wenn man die beim Wort nimmt, so wie du vorhin die Aussagen der Des beim Wort genommen hast, dann würde ich schon sagen, dass es ein bisschen weniger, ja, es heißt Total War, aber dass es weniger nur darum geht, jetzt, dass man sich gegenseitig abschlachtet, sondern dass es viel mehr verschiedene.
Das wäre ja auch keine, das wäre ja auch keine Sandbox.
Ja.
Also, wenn die Wahlmöglichkeit und die beispiellose Spielerfreiheit darin besteht, dass ich beispiellos frei entscheiden kann, wem ich den Kopf einschlage, lame. Ja, also da muss es mehr Möglichkeit und mehr Vielfalt geben. Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich da echt drauf.
Also, ich will das vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil ich hier sehr in eine Richtung argumentiert habe. Für mich sind die Schlachten von Total War auch sehr wichtig und ich finde die ultra geil. Und ich freue mich extrem drauf, sie jetzt mittelalterlich in Next-Gen-Grafik endlich zu bekommen, weil das ist halt das beste Setting. Ich habe jetzt hier sehr so auf der Kampagnenkartenseite argumentiert. Ehrlicherweise habe ich das auch deswegen gemacht, weil ich nicht so viele Zweifel habe, dass sie die Schlachten geil hinkriegen.
Oh, der Satz kann schlecht altern.
Naja, schon, aber ich meine, es gab immer wieder Probleme mit Belagerungen, okay und so, aber es gab eigentlich noch keinen Mainline Total War, wo ich keinen Spaß mit den Schlachten hatte. Selbst die kritischer ankamen, Rome 2 Legionen aufeinander hetzen, war trotzdem geil. Und das ist natürlich auch ihre einzigartige Stärke, weil kein anderes Spiel, also es gibt ja wenige Spiele, die machen etwas und können etwas, was wirklich niemand sonst kann. Aber Total War ist so eins. Keine andere Strategieserie. Manche haben es versucht. Diese Art von großen, epischen Massenschlachten gab es nie sonst gut in dieser Form. Mhm. Und natürlich will ich das auch weiter bewahren und weiß auch, dass eine Entwicklungsressourcen sind begrenzt. Du kannst nicht das entwickeln und nebenbei noch EU5, weil Paradox kriegt ja nicht mal EU5 rund released ohne diese Sachen. Also EU5 ist toll, aber wenn die das nicht schaffen, dass das rund läuft, dann erwarte ich nicht von Great Assembly, ihr macht bitte EU5 plus eure Trademark-Schlachten auch noch mit ganz vielen möglichst verschiedenen Szenarien und sowas. Aber ich glaube, sie kommen nicht ganz dran vorbei, auch wenn du dir guckst, wie sich der Strategiemarkt entwickelt hat. Es ist halt so, wenn du dir anguckst, die ganzen Strategiemarken, die überdauert haben, die erfolgreich sind, das sind alles eher die komplexen Weltkartenstrategiespiele. Das sind Civilization, jetzt natürlich mit einem gewissen Einbruch bei Civ 7, dafür spielen dann wieder Civ 6. Oder das sind die ganzen Paradox-Spiele. Und Schlachten sind weniger der Draw, der die heutige Strategenwelt bewegt.
Mhm. Ist ja auch bei Total War optional, tatsächlich.
Ja. Viele spielen ja auch da so, dass du eigentlich alles auswürfelst, was nicht eine knappe Schlacht ist. Mhm. Aber gleichermaßen hat halt da Total War wiederum auch eine einzigartige Chance. Weil ich glaube schon, dass es umgekehrt auch Crusader Kings Spieler gibt, wenn du denen präsentierst, guck mal, das hat ein bisschen was von der Sandbox, die du magst, aber die Schlachten sind wie aus dem Herr der Ringe.
Mhm.
Ich glaube schon, es gibt da eine Zielgruppe auf dem Park, die so, wait, what? Mhm. Ich meine, es wird ja schon irgendwie gemoddet, glaube ich, es gibt diese eine Mod, die, glaube ich, Crusader Kings so zusammenlegt, dass du die Schlachten in Mounted Blade austrägst oder sowas. Also Leute, da ist schon Bedarf da. Leute wollen das schon und nicht nur alte Total War Fans. Und ich glaube, da kannst du auch Paradox-Spieler kriegen, wenn du ihnen sagst, wir haben ein bisschen was von eurer Weltkarte, aber wir haben halt wirklich AAA-Schlachten statt Textfenster. Na, habt ihr Bock?
Ja, einmal, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, weil ich habe das Gefühl, wir haben alle Anschlusstermine und wir können hier ewig über das Thema noch reden. Und deswegen würde ich mir von euch einmal den wichtigsten Wunsch an jetzt Medieval 3, dass ihr mir den einmal formuliert. Was muss Medieval 3 haben, damit es für euch auch wirklich ein würdiger Nachfolger für Medieval 2 wird? Fabiano?
Oh, es muss halt alles vereinen und gut sein. Es ist halt genau das, was wir gerade gesagt haben.
No pressure, though.
Ich will halt die Kampagnenkarten.
Einfach perfekt sein.
Ja, ey, es muss halt nur perfekt sein, sonst, ey, no, kein Stress. Ja. Die Sandbox soll cool sein. Ich will Geschichten erleben. Ich habe ja schon die alten Total Wars nie so gespielt, dass ich die ganze Welt erobert habe. Ich glaube, kein einziges Mal. Weil ich liebe Geschichten erzählen in Total War und spiele selbst die alten einfach so, als würde ich ein Reich realistisch verwalten und gehe nicht in den Krieg, wenn ich den Eindruck habe, das bringt mir nichts und das bringt nur Leid über mein Volk. Und ich hoffe mir, dass durch diesen neuen Story-Sandbox-Ansatz das mehr belohnt wird in Total War.
Ein wahrer Verwalter, der da spricht.
Aber recht hat er.
Das stimmt. Maurice, wie würdest du es dir denn wünschen?
Ich hab ja meine Wunschlisten-These schon formuliert. Ich will ein Paradox-Spiel mit Total War Schlachten. Das ist komplett utopisch. Aber es ist ich bin auch zufrieden, weißt du, wenn nach diesem Stern gegriffen wird und er wird nicht zu 100% erreicht, dann wird es immer noch geil, potenziell. Aber ich würde mich freuen, wenn das die Arbeitshypothese wäre für das Spiel.
Und bei dir, Micha?
Nackter Herzog von Burgund steht ganz oben auf der Liste. Naja, ich will schon so Dynastie und Charakterzirkus haben in zu einem gewissen Grad. Aber ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage, weil wir haben 19 Jahre auf dieses Spiel gewartet. Wir werden über 20 Jahre am Ende gewartet haben, wenn es dann erscheint, übernächstes Jahr oder wann auch immer sie dann soweit sind. Also Oh, und in der Zeit entwickeln sich ja auch Erwartungshaltungen so gemein, dass man dann immer größer wird. Vielleicht bin ich einfach mal ein bisschen konziliant und sage, ich bin erstmal froh, dass sie das wieder auf dem Schirm haben. Ich bin happy, dass es Live Walter macht, ne, den wir ein bisschen kennen und dem ich persönlich auch abnehme, dass er da richtig Bock drauf hat, ein gutes mittelalterliches Spiel zu machen. Macht es erstmal, bringt es raus, sodass es läuft und nicht komplett kaputt ist. Und wie ihr es dann erweitert und welche Regionen der Welt mit DLCs dann vertieft werden und sowas, da schauen wir dann mal. Aber jetzt macht es erstmal. Ich will euch gar keinen Druck. Druck habt ihr jetzt schon genug durch Fabiano und Maurice. Ich mache euch jetzt gar keinen Druck. Macht, was ihr könnt. Macht es vielleicht nicht erst 2027, ne, vielleicht Anfang 2027 wäre noch okay, aber lasst euch nicht zu viel Zeit und dann wird es schon.
Also lasst euch schon ein bisschen Zeit.
Lasst euch ein bisschen Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Also macht es am besten zackig. Also kein Druck, aber ich hätte es gerne nächste Woche.
Perfekt. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr euch denn wünschen würdet, beziehungsweise was Medieval 3 für euch braucht, damit es euch wieder abholt. Auch wenn ihr vielleicht aktuell gar nicht mehr Total War Spieler seid oder vielleicht auch noch nie gespielt habt und jetzt aber sagt nach diesem Talk, boah, ich habe richtig Bock auf Medieval 3 Total War. Mir geht's auch so. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen auf dieses Spiel. Als großer Mittelalter-Fan und auch Strategiespiele-Fan bin ich jetzt sehr gespannt, wie Medieval 3 Total War aussehen wird. Und ich danke euch für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Maurice, Fabiano, Micha, schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Macht's gut.
Danke. Danke.
Sehr, sehr, sehr gern. Und euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Talk.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.